Diversität ist erstmal nur quasi für mich in meiner Wahrnehmung ein Zustand der Vielfalt. Also ein Unternehmen, wenn wir das darauf direkt mal münzen, ist ja auch unter anderem unser Thema hier, dann bedeutet das erstmal, dass wir vielleicht aus vielen Ländern rekrutiert haben. Das kann aber auch bedeuten, dass wir zum Beispiel einfach verschiedene Lebensrealitäten da haben, die verschiedene Anforderungen haben. Das ist nicht eine Monogamie.
Beispiel?
Also zum Beispiel, wir haben nicht nur Personen, die irgendwie christlich aufgewachsen sind, sondern wir haben auch Personen da, die den Ramadan feiern. Und da gibt es halt verschiedene Lebensrealitäten mit verschiedenen Wünschen und Ansprüchen an den Arbeitsplatz.
17 Ziele, der Podcast.
Hallo zum 17-Ziele-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier bei der Republika in Berlin. Das ist eine Konferenz für die digitale Gesellschaft. Und heute hier in unserem Podcast-Booth auf der Republika stelle ich euch eine Person vor, eine Macherin, eine, die mit ihrer Expertise zum Thema Diversität im Job und ihrem Humor für Verständnis, Aufklärung und gute Laune sorgt. Gazelle Vollhase.
Dankeschön. Hallo. Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein.
Du hast gerade so nach unten geguckt, als
so
ich
schüchtern.
Das gesagt habe.
Ja. Manchmal bin ich schüchtern.
Mal gucken, ob sich das jetzt noch legt. Gazelle kennt ihr vielleicht von Insta und TikTok. Sie ist Content Creatorin, hat 10 Jahre im Personalwesen gearbeitet. Als Recruiterin hat sie Jobinterviews geführt und Leute eingestellt. Und dabei ist Diversität am Arbeitsplatz ein wichtiges Thema für sie gewesen. Und es ist immer noch. Es ist eigentlich ihr Daily Business gewesen für so lange Zeit. Aber auch privat ist Diversität ein Thema. Gazelle ist trans. Das heißt, bei der Geburt wurde Gazelle ein Geschlecht zugewiesen, dem sie sich nicht zugehörig gefühlt hat. Sie hat ihr Pronomen gewechselt von er, ihn zu sie, ihr. Ein schmerzvoller Prozess, hat sie schon mal gesagt. Reden wir auch noch drüber. Wir sind ja hier im 17-Ziele-Podcast. Bei den 17 Zielen geht es um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Bis 2030 haben sich fast alle Länder der Welt auf diese 17 Ziele geeinigt. Zum Beispiel, was gegen extreme Armut zu tun, den Hunger zu bekämpfen, die Diskriminierung von Frauen und Mädchen und auch Menschen wie Männer. Aber die werden ja auf der Welt weniger diskriminiert. Deswegen werden Frauen und Mädchen hervorgehoben. Und für mehr Bildung Chancen zu sorgen. Das ist auch eins der Ziele. Das sind auch so Themen, die Gazelle beschäftigen. Wie immer im 17-Ziele-Podcast starten wir mit unserer Schnellfragerunde. Das heißt, Gazelle, ich habe 3 schnelle Fragen und du antwortest bitte schnell und ohne viel zu überlegen.
Okay, nur ein Wort oder ein
Satz? Nee, du kannst mehr sagen. Okay, wenn es zu lang ist, gebe ich dir so ein Zeichen.
Okay, gut.
Erste Frage ist, was sind die 17 Ziele für dich?
Die 17 Ziele für mich sind für mich erstmal nice. Wir haben alle schon mal aufgeschrieben, wofür wir uns grundsätzlich committen möchten. Und das klingt total gut. Ich finde die auch schön formuliert. Und das ist auch für mich was, womit ich mich total identifizieren kann, wie du auch schon meintest.
Vervollständige diesen Satz. Wer Diversität am Arbeitsplatz verhindert, der...
hat den Schuss nicht gehört. Also 2024. Also jetzt muss man langsam anfangen.
Die letzte Frage ist, was machst du so den ganzen Tag?
Also ich schlafe aus, dann mache ich Sport.
Ja, was heißt denn ausschlafen?
So 9 Uhr.
Das ist so, deswegen frage ich das immer, weil es könnte natürlich sein, dass es Ausschlafen 12 Uhr ist, weil 9 Uhr ist jetzt nicht so wirklich lang.
Ja, also pass auf, ich komme aus einem 9-to-5-Job, ja, 10 Jahre lang und dann Selbstständigkeit letzten Sommer und ich dachte so, ich schalte mir den Wecker um 7 Uhr, ich kann gar nicht anders. Und die ersten Monate habe ich immer bis 11 Uhr geschlafen und jetzt bin ich eigentlich in so einem Rhythmus, wo ich wieder, ich sag mal, zu einer Uhrzeit aufwache, wo ich auch produktiv sein kann.
Wie geht's dann weiter?
Dann geht's weiter mit viel Arbeiten, Skripte schreiben, Präsentationen vorbereiten, wie für heute Abend. Auf der Republika spreche ich auch gleich noch. Oder drehe Videos und dann am Nachmittag sind es oft irgendwelche Events oder Treffen. Oder privat. Ich mache auch was privat manchmal.
Ja, da darf man auch.
Finde ich auch. Dankeschön.
Darf man auch machen.
Danke.
Dann lass uns mal starten mit den Basics. Was heißt eigentlich Diversität?
Diversität ist erstmal nur quasi für mich in meiner Wahrnehmung ein Zustand der Vielfalt. Also ein Unternehmen, wenn wir das darauf direkt mal münzen, ist ja auch unter anderem unser Thema hier, dann bedeutet das erstmal, dass wir vielleicht aus vielen Ländern rekrutiert haben. Das kann aber auch bedeuten, dass wir zum Beispiel einfach verschiedene Lebensrealitäten da haben, die verschiedene Anforderungen haben. Das ist nicht eine Monogamie.
Beispiel?
Also zum Beispiel, wir haben nicht nur Personen, die irgendwie christlich aufgewachsen sind, sondern wir haben auch Personen da, die den Ramadan feiern. Und da gibt's halt verschiedene Lebensrealitäten mit verschiedenen Wünschen und Ansprüchen an den Arbeitsplatz.
Okay. Und Diversität heißt halt eine Vielfalt, die man dann am Arbeitsplatz auch leben kann. Also es reicht nicht, dass da verschiedene Leute da sind mit unterschiedlichen Hintergründen, sondern dass sie auch das leben können?
Das ist halt immer so dieses Ding. Also viele glauben, bei Diversität ist vorbei. Ne? Also viele sagen dann, ich stelle jetzt mal eine Frau ein, weil ich habe in meinem Team nur Männer. So, und dann hast du irgendwie 5 Christians und dann hast du irgendwie noch eine Frau eingestellt. Aber das ist dann erstmal Diversität. Aber von Diversität hast du noch nichts gewonnen. Du brauchst noch Inklusion, idealerweise sogar Equity. Also am Arbeitsplatz spricht man auch viel vom Buzzword Diversity, Equity und Inclusion. Das okay. bedeutet also, dass ich erstens Equity auch für Chancengleichheit mich einsetze, also schaue, wenn ich jetzt Frauen einstellen, können die eigentlich genauso ManagerInnen werden und Führungskräfte wie andere.
Also dass sie die gleichen Möglichkeiten haben, gehört dazu, damit genau. wir so weit kommen.
Richtig. Und Inklusion bedeutet eben, nochmal hinzuschauen, was jetzt die einzelne individuelle Lebensrealität dieser Person zum Beispiel sein kann und binde ich die wirklich ein. Also ich kann auch Beispiele nennen, was jetzt gerade naheliegt ist, habe ich eigentlich für Führungskräfte ein Teilzeitmodell.
Ah, ja, ja.
Also 2024 ist immer noch was ich relativ selten sehe, leider. Aber wer Führungsmöglichkeiten, Führungspaths im Unternehmen nicht in Teilzeit anbieten kann, schließt einfach, I'm sorry, Frauen, die immer noch eben sich viel um
Mütter
die Kinder kümmern, Mütter,
allem, ja. aus. Das ist ja eine Sache. Also wenn wir jetzt mal darüber sprechen, eins der 17 Ziele ist ja die Geschlechtergleichstellung. Es gibt Ziel 5.1, alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall auf der Welt sollen beendet werden. Das heißt, wenn wir jetzt auf den Arbeitsplatz gucken, eine Sache hast du genannt, Führungskraft in Teilzeit gibt's oft nicht. Schlecht. Das ist eine Sache. Was gibt's noch für Diskriminierung für Frauen? Bleiben wir bei Frauen erstmal.
Ja, super gerne. Also der nächste Punkt ist, du hast dann eine Frau eingestellt und also wie viele Gespräche ich persönlich geführt habe mit Frauen, die waren dann vielleicht sogar Frauen of Color, die international geheiratet wurden, die gesagt haben, niemand in meinem Team versteht mich. Alle heißen Christian und ich bin eine Frau of Color. Ich komme irgendwie, was weiß ich, aus den USA oder aus Indien und wir haben ein Kommunikationsproblem. Ich werde hier nicht abgeholt. Die Kommunikation wird nicht auf mich eingestellt.
Was heißt das zum Beispiel konkret?
Das bedeutet, dass quasi, wenn wir in Deutschland sozialisiert sind und wir sind in einer demografisch einheitlichen Teamstruktur, das heißt, die haben alle einen ähnlichen akademischen Abschluss, arbeiten jetzt alle in einem ähnlichen Feld, dann denken die auch in ähnlichen Mustern. Und wenn jetzt aber eine Frau aus einem anderen Sozialisierungskontext dazukommt, dann denkt die einfach komplett anders. Was super wichtig ist, wenn du ein Produkt für alle willst, dann brauchst du auch Perspektiven von allen zum Beispiel. Aber das verstehen viele nicht. Und dann kannst du dir halt, wenn du als Frau dazukommst, echt die Zähne ausbeißen, wenn du in der Minderheit bist.
Das heißt, wenn sie dann in einem Meeting ist mit den Christians, muss man auch dafür sorgen, dass sie auch einen Wortanteil zum Beispiel bekommt. Und dass sie die nicht irgendwie überlabern oder einfach lauter sind. Oder wenn sie was sagen will, das nicht gehört wird. Das gehört auch noch dazu.
Richtig. Oder ganz klischeehaft, was aber einfach vielfach der Wahrheit am Arbeitsplatz entspricht, ist, dass die Kommunikation anders funktioniert. Ein Christian würde sagen, ich weiß, das machen wir anders, so ist es jetzt. Und dann vielleicht würde die Frau sagen, ich habe das Gefühl, dass es eventuell besser ist, wenn wir in die Richtung gehen.
Ich glaube, ist sowas, was ich
glaube,
zum Beispiel manchmal habe, so dass ich merke ich mir selber, dass ich dann immer sage, ich glaube. Aber manchmal weiß ich sogar und sage trotzdem, ich glaube.
Ich wollte es gerade sagen. Und wenn du da einmal drauf achtest und dann bei allen deinen weiblichen Kollegen statt ich glaube hörst, ich weiß, auf einmal funktioniert es viel besser. Ja. Das ist ein ganz einfacher Trick an alle Christians da draußen. Statt ich glaube, hört ihr, ich weiß und dann funktioniert es besser.
Ja,
aber
oder,
da geht schon los.
Oder wir sagen, oder ich würde jetzt sagen, ich sage einfach nicht mehr dieses ich glaube. Kann ich mir ja irgendwie abtrainieren.
Das ist natürlich auch schön, aber ich finde auch immer, die anderen können auch mal arbeiten. Wir arbeiten immer an uns als marginalisierten Gruppen. Ich finde, die anderen können auch mal was machen. So.
Dann ist das noch die Sache mit dem Geld, ne?
Ja, die Sache mit dem Geld. The pay gap is also real.
Dass Frauen weniger verdienen.
Mhm. Imposter kickt dann sehr hart und dann kommt dann eine Zahl raus und du kannst als Arbeitgeber dann entscheiden, nehme ich die Zahl an oder sage ich ja, okay, komm.
Ich erhöhe.
Du wirkst zwar unsicher, aber ich weiß doch, dass du es genauso kannst, deswegen erhöhe ich auf die gleiche Summe wie deine männlichen KollegInnen. Das ist auch eine aktive Entscheidung, die du treffen musst als Unternehmung.
Woran liegt es denn, dass wir so wenig Chefinnen haben auf einem C-Level, also hier so wirklich geschäftsleitungsmäßig? Also ein paar Sachen haben wir ja schon gesagt, ne, dass Führungskraft in Teilzeit, dass das immer noch irgendwie so was Besonderes ist, dass es teilweise sogar in der Zeitung steht, so Specialist ist halt.
Know, yeah.
Was gibt's noch? Was hindert noch?
Wir haben
oder
diesen,
wo wird man noch behindert? Vielleicht so.
Ja. Wir haben einmal diese Themen, da hast du ganz recht, das hängt halt mit den quasi strukturellen Begebenheiten zusammen. Also wie habe ich eigentlich die Möglichkeiten bei einer Lebensrealität als Frau, also nicht alle Frauen haben Kinder, nicht alle Frauen sind Mütter natürlich und nicht alle Frauen sind erstmal Vollzeitmütter oder so und wechseln wie auch immer. Aber ist mir schon klar, aber wir haben halt auch ein veraltetes Führungsbild. Also was ich regelmäßig erlebt habe, ich habe ein Bewerbungsgespräch, 2 BewerberInnen, ein Mann, eine Frau, dann höre ich jedes Mal, ich weiß nicht, ob sich die Frau durchsetzen kann. Das Führungsbild ist immer noch, der muss sich durchsetzen, der wirkt natürlich souveräner.
Mit so einer Härte wahrscheinlich.
Genau. Da kannst du in jedes moderne Führungsbuch gucken. Moderne Führungsqualitäten sind Empathie, Authentizität, gut zuhören können, verstehen und so. Das sind alles Dinge, die wir tendenziell auch eigentlich Frauen zuschreiben würden. Das haben aber viele auch noch nicht begriffen.
Und wie machst du das dann als Recruiterin? Also die sagen, wir brauchen jemanden im Team, Softwareentwicklung, sage ich jetzt einfach mal. So.
Also RecruiterInnen müssen da richtig reinhauen. Wir müssen unsere Rolle sozusagen genau verstehen und dann auch wirklich Kante bieten, weil du bist ganz schnell gegen die Wand geredet mit diesen Argumenten, weil du musst ja in die Glaskugel gucken, wenn es um dieses Durchsetzungsthema geht. Du kannst nicht sagen, der eine kann sich durchsetzen, die andere nicht. Was ich gemacht habe, ist zu verstehen, zu geben, ey, schau mal, ja, hier ist so ein Christian, der sieht uns vertraut aus. Wir glauben dem, dass der sich durchsetzen kann, weil wir haben ja schon 5 andere Christians.
Lass uns den nicht nehmen.
Lass uns den mal, genau, das habe ich gesagt. Lass uns den nicht nehmen. Lass uns bitte mal dann die Christiane nehmen, weil die ist einfach mal was Neues.
Aber dann sagt Christian so, ja, guck mal, jetzt haben sie die Frau genommen, dabei bin ich viel besser und kann das viel besser, ich bin viel besser qualifiziert, ich bin eigentlich der Beste für den Job und dann haben sie wieder die Frau genommen.
Da würde ich sagen, voll gut, sehr gute Entscheidung. Aber in Wirklichkeit trifft das ja nicht zu. Das ist ja auch nur ein Mythos. Die Frau ist genauso qualifiziert. Die hat das nur anders verkauft. Die hat das nur nicht genauso irgendwie mit, mir fallen jetzt nur flapsige Wörter dazu ein, mit
sag
so viel
Selbstbewusstsein,
mit so viel Eier gezeigt.
Auf den Tisch gelegt.
Auf den Tisch gelegt. Die hat das nicht so auf den Tisch gelegt. So, die hat gesagt, ich könnte, glaube ich, vermutlich das gut können. So, und Christian hat gesagt, das läuft bei mir.
Und gute Recruiterinnen sind dann so, dass sie das dann quasi erkennen und sagen, hey, das ist zwar so, wie sie sich präsentiert hat, aber wir wollen sie. Und ist das auch so, dass du dann in dem Team guckst, also wir haben jetzt über Frauen speziell gesprochen, ne? Aber Menschen mit Behinderung, dann Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und man sagt ja, diverse Teams funktionieren besser. Guckst du dann, aha, das ist so das Team, jetzt brauchen wir mal, und dann, oder wie läuft das, wie machst du es?
Ich denke, es ist schon wichtig, einen Blick dafür zu haben, zu sehen, was fehlt. Also es kann halt auch im Personalwesen, da sind wir ja nur Christianes. So, da sind halt keine Christians. Und da sind schon gar nicht irgendwie Personen, die nicht so einen kartoffeldeutschen Namen haben. Das ist halt auch schwierig, da musst du anders schauen. Also es ist schon wichtig zu gucken, was fehlt in einem Team. Gleichzeitig sage ich aber auch immer und immer wieder, wir stellen trotzdem die Person ein, die am besten auf die Rolle passt. Aber diese Passung müssen wir einfach genauer definieren und uns mal besser im Klaren sein, was wir wollen. Und mir ist wichtig, im Bewerbungsgespräch, in diesem Funnel zu schauen, haben wir wirklich gleiche Chancen geschaffen oder haben wir eigentlich, ohne es zu merken, nach einem Christian gesucht?
Zum Beispiel?
Wir haben zum Beispiel Personen, wo wir sehen, die sind durch ihren Werdegang augenscheinlich auf den ersten Blick benachteiligt, aber wenn es zum Beispiel um Software Engineering geht, lass uns denen doch mal auch eine Coding Challenge schicken. Das heißt, die programmieren okay, so kleine Tests, das sind so Spielereien häufig, 45 Minuten bis Stunde dauert das oft, manchmal auch ein bisschen länger, ein bisschen übertrieben, aber so kurze Tests. Lass uns doch deren Potenzial erstmal prüfen. Also du musst schauen, dass du die, die du sonst aussortierst, nochmal genauer anschaust.
Statt zum Beispiel zu sagen, hier XY hat bei der Boston Consulting Group oder bei irgendeiner fancy Fashion-Unternehmensberatung wie ein Praktikum gemacht und die andere Person vielleicht nicht, dass man da irgendwie sagt, okay, wir gucken aber, was kann die Person?
Richtig, genau.
Okay. Und wie verkauft man das dem Team dann?
Interessanterweise stelle ich fest, dass auch mit wachsender Verantwortung der Blick für solche Dinge weniger wird. Ein Team freut sich in meiner Erfahrung über Abwechslung, über neue KollegInnen, über Leute mit neuen Perspektiven.
Weil die sagen ja, Gazelle, schön, dass du da sitzt und mit den Leuten redest, aber am Ende muss ich mit denen arbeiten, so, ne?
Oh mein Gott, jetzt wo du sagst, richtig schöne Beobachtung, das war für mich auch so ein Aha-Moment, das war die Erleuchtung.
Erzähl.
Da sitze ich im Team, ja, und das sind insgesamt 8 Personen. Also im Software Engineering ist es ganz oft so, du hast so 5, 6 Entwickler, ich gender das jetzt nicht. Und dann hast du eine Product Ownerin, das ist so ein bisschen so wie die geheime Teamchefin, die so ein bisschen guckt, wer was macht wann. Und dann hast du vielleicht noch eine Teamleitung. Und die homogene Gruppe der Christians hat auch eine Meinung.
Ach so.
Die ist aber augenscheinlich in der Mehrzahl. Das okay, muss man aber durchblicken. Und du musst halt auch wirklich als Recruiterin das da moderieren und sagen, hey, ich höre, was ihr sagt, aber schaut mal, das und das ist wichtig. Und wie gesagt, bei den Teams erlebe ich das ganz oft, wenn ich das denen erkläre und so ein bisschen auch schaue, was ich gehört habe, was ich gesehen habe, dass sie dann auch mir in meiner Kompetenz vertraut haben und dann auch zum Teil gesehen haben, welches Profil jetzt wirklich passt.
Lass uns mal darüber sprechen, welche Vorteile denn Diversität bringt in einem Unternehmen. Abgesehen davon, dass es sich doch einfach gut anfühlt, oder? In so einem Team zu arbeiten mit unterschiedlichen Menschen. Und wenn jeder sich gesehen fühlt und so akzeptiert und die Voraussetzung, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie Ramadan habe, dass ich da die Möglichkeit habe irgendwie oder beten kann oder auch alles andere einfach, dass ich dann akzeptiert werde, fühle ich mich auch besser, arbeite ich vielleicht auch besser. Abgesehen davon.
Genau, also es entwickeln sich halt in quasi, wenn wir jetzt ein Nightmare-Selling machen, in homogenen Gruppen einfach Dynamiken, die nicht cool sind. Ne? Also in jedem Ratgeber liest du ja, dass diverse Teams einfach innovativer sind, dass sie auch produktiver sind. Da gibt's jetzt also wirklich Studien ohne Ende. Ne? Also wer das noch nicht gelesen hat, so, dann muss es auch langsam der Groschen gefallen sein, denke ich mir. Liest das bitte einmal, dann muss alles klar sein. Aber es gibt halt auch einfach Dynamiken in Teams, die homogen sind, die sind auch irgendwie nicht zuträglich fürs Unternehmen. Und oft ist es auch so, dass du halt feststellst, bestes Beispiel hier, VR-Brillen, ne? Diese Virtual Reality-Brillen. Als die am Anfang rauskamen, haben die natürlich irgendwelche Engineers gemacht. So, das waren wahrscheinlich auch Christians oder Christians, I don't know. Wahrscheinlich US, we don't know. So, packen die Brille auf, denken, wow, es ist cool. Und dann hat das zum ersten Mal eine Frau auf und der wird direkt schwindelig, weil das mit den Hormonen und so weiter und mit, keine Ahnung, wenn die auf ihrer Periode waren, war es noch schlimmer. So, also als Frau kannst du die gar nicht nutzen oder als Person, die menstruiert.
Und oh, da fallen ja die Hälfte der Käufer hinweg, ne?
Ja, ist ja so.
Hallo?
Ist ja direkt, weißt du Bescheid, musst du dein Team aufstocken, sonst hast du 50% Käuferinnenschaft verloren.
Das wollen wir als Unternehmen nicht.
Das wollen wir, glaube ich, nicht. Habe ich auch anders sein. Verstanden.
Also bitte.
Ja. Also das sind so Beispiele, wo jemand denkt so, Mann, ey, habt ihr echt, ach.
Wie schaffen es denn Unternehmen, einen Platz zu schaffen? Weil wir arbeiten ja alle, also viel, in der Regel mindestens 8 Stunden. Und wie schafft man das, einen Ort zu schaffen, wo sich alle wohlfühlen?
Ja, da will ich uns nichts vormachen, das ist nicht leicht. Weil auch gerade jetzt, auch mit der heranwachsenden Generation, werden die Anforderungen diverser, die werden auch individueller und vielfältiger. Und was wichtig ist, ist quasi genau hinzuhören und auch zu verstehen und anzunehmen und dann Stück für Stück zu verändern. Und das kann auch nicht die HR-Chefin nebenher machen, sondern das muss eine Person konkret angehen oder mehrere am besten. Also es
muss
wichtig.
In der Unternehmenskultur wahrscheinlich schon irgendwie stecken, ne? Dass man sagt, weil ich erinnere mich, du hast ja auch, während du gearbeitet hast, hast du ja dann gesagt, hier, das ist mein Pronomen, ich bin jetzt Gazelle. Und dann?
Also zum Glück habe ich sehr gute Erlebnisse gemacht und das ist eigentlich ein bestes Beispiel.
Das ist aber auch schön, das kannst du auch gerne erzählen. Ich habe zum Beispiel ein negatives Beispiel, wo es nicht so schön läuft. Sollen wir erst das nicht so schön und dann das Schöne ist vielleicht besser?
Ja,
ne? Dann kann man auch so.
Erzähl mal deins bitte, ja.
Und zwar, mir hatte mal eine Frau erzählt, dass sie auf der Arbeit immer noch mit dem anderen Pronomen arbeitet. Obwohl sie es eigentlich nicht fühlt, aber weil sie Angst hat, sie arbeitet im mittelständischen Unternehmen und sie fühlt sich nicht wohl. Das heißt, tatsächlich auch mit dem Namen, das heißt, wenn ihre Arbeit vorbei ist, ich muss ein bisschen schlucken, weil so wie sie es mir erzählt hat, hat man ihr den Schmerz wirklich angesehen. Also ja. Es war wirklich, sie hat gesagt, sie kann es aber irgendwie nicht, weil diese Umstellung halt, sie weiß nicht, wie die reagieren und sie glaubt halt, dass da nicht positiv reagiert wird. Das heißt, sie lebt quasi ein Doppelleben, könnte man ja so sagen.
Ja.
Auf der Arbeit ist sie, ich sag jetzt mal Christian, ne? Und dann nach der Arbeit dann so, wie sie sich fühlt.
Ja. Ja, das ist total unschön. Und das ist auch zum Beispiel kontraproduktiv für die eigene Produktivität am Arbeitsplatz, ne? Also ist ja auch klar, ist also Studien zu, dass je wohler du dich am Arbeitsplatz fühlst, je mehr du selbst sein kannst, desto besser sind deine Arbeitsergebnisse. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich habe, also eine meiner Lieblingsanekdoten ist, dass ich halt meinen Namen dann geändert habe und die Pronomen in der Signatur und so weiter und das dann auch im Team, dass alles ganz entspannt war. Ich meine, Berliner E-Commerce, das war auf jeden Fall ein Vorteil. Das war jetzt nicht Mittelstand irgendwie im tiefen Baden-Württemberg oder so. Das war gut. Und dann wollte ich aber zu meinem Teamlead gehen, weil im Personalausweis mein Name noch nicht geändert ist, weil die Gesetzeslage das damals noch nicht hergegeben hat. Ich wollte aber trotzdem, dass überall mein richtiger Name steht. So, und dann mein Teamleiter damals, der hieß halt Max. Ne? Grüße gehen raus, wenn du das hörst. Nicht Christian, aber Max. Und ich dachte so, okay, wenn der jetzt was sagt mit, das geht nicht, dann sage ich, aber das ist modern und du bist so transphob und war schon vorbereitet. Und dann gehe ich in sein Büro, sag Max, du weißt ja, ich bin Gazelle. Wir müssen das jetzt mal bitte anpassen in der Personalsoftware. Da sagt er, ah ja, guck mal hier, ich habe schon eine Idee, dreht so den Bildschirm zu mir, zeigst du in der Software, können wir das so cool. So einstellen. Fürs Finanzamt, bei der Abrechnung müssen wir beim alten Namen bleiben noch, solange der im Personalausweis so steht. Aber wir können das im Frontend, in den E-Mails und auch in den Benachrichtigungen an dich abändern und war so mega chill. Ich dachte so, okay, danke jedenfalls. So, dankeschön.
War das denn dann vor dem Team für dich irgendwie Wie hast du dir da was überlegt, wie du es machst?
Also das war super entspannt und das hat gut geklappt. Ich glaube, mein Vorteil war auch, dass ich zuerst auf Social Media Gazelle war. Ich dachte lange, das wäre eine Kunstfigur. Und dann habe ich festgestellt, ach so, das bin eigentlich nur ich in echt so. Das heißt, ich war auf Social Media schon Gazelle und es war irgendwie schon klar. Und ich habe das dann erst nur offiziell in mein wirkliches Alltagsleben reingebracht. Das heißt, ich kam auch mit einer gewissen Self-Confidence auch schon und die Leute haben
ja, das
merke
ich gerade, weil du meinst, ja, wenn er dann Nein sagt, dann sage ich was. Was bist du für eine? Ich melde das. Ja, genau. So. Aber ich meine, hast du dir auch auf Insta und TikTok ja schon mal eine Community aufgebaut? Vielleicht ist das auch nochmal unterstützend, wenn man jetzt so alleine. Hast du da vielleicht irgendwie auch einen Tipp oder so, wie man das angeht? Du wirst besser wissen als ich, was das für ein schwieriger Schritt sein kann.
Ja, das ist eine richtig schwierige Frage, weil ich einfach nicht unterschätzen will, welche Lebensmomente die einzelne Person haben können. Es ist auf jeden Fall immer einsam, weil du bist immer alleine mit diesem Coming Out. Für dich in dem Moment, das ist immer schwierig. Mein Vorteil ist natürlich, dass ich in Social Media irgendwie so einen Echoraum gefunden habe, der gesagt hat, ich bin gut, so wie ich bin, was total krass war. Was total schön ist bis heute, wofür ich extrem dankbar bin, für diese Community, für den Zuspruch, für jede Person, die mir Hallo sagt, die mich anlächelt. Gleichzeitig habe ich aber auch zu der Zeit einen sehr queeren und trans Freundinnenkreis gehabt. Das heißt, ich war in einem Umfeld, wo wir uns gegenseitig empowert haben, so trans ist das Beste und das Geilste, was jetzt auch nicht mein Credo ist, ne? Wir sind alle geil, aber es war halt so, wir haben uns gegenseitig extrem empowered.
Pushed.
Genau.
Pushed,
ja, so und mit der Confidence konnte ich da hingehen, weil ich wusste, ich gehe sonst nach Hause und meine 5 Freundinnen, die kommen so zusammen und dann gibt's Ärger. Also.
Was können denn Unternehmen machen, dass es leichter wird?
Die können halt ein Zeichen setzen. Also ein Unternehmen, das noch nicht genderinklusive Sprachguidelines hat, ist schon mal schlecht. Also wenn ich überhaupt noch Jobanzeigen sehe, die nicht gegendert sind, ist schon Ciao Kakao. Also brauchst du dich gar nicht bewerben. Auch alle Cis-Personen bewerbt euch da nicht, weil wer das noch nicht verstanden hat, ist safe nicht inklusiv. Ist auch für Cis-Personen nicht schön in einem nicht inklusiven Arbeitsumfeld. Dann sowas wie Pronomen in der Signatur. Also auch wenn nicht alle 1200 MitarbeiterInnen checken, was das bedeutet oder noch nie ein anderes Pronomen außer er sie benutzt haben, ist das so ein Zeichen für, wir haben uns da schon mal kurz ein bisschen Gedanken gemacht. Nur es gibt da schon was. Oder generell alles, was Unternehmen für LGBTQI+-Community machen, ist immer ein schönes Signal, weil dann habe ich erstmal die Gewissheit, dass man theoretisch gesehen wird. Muss nicht heißen, dass es bei diesem Unternehmen dann perfekt läuft, aber das ist schon mal ein guter Punkt. Ich würde es auch immer challengen im Bewerbungsgespräch, wenn es immer fragen.
Immer fragen, weil das ist ja auch schwierig, vielleicht auch zu sehen, wenn man sich bewirbt, weil man hat ja schon das Gefühl, wenn jetzt Pride Month ist, im Juli, ne?
Juni, genau.
Im Juni, da ist viele Regenbogenfahnen. Auf einmal haben alle Firmen nochmal so eine, nicht alle, aber einige da noch so eine Zusatzgeschichte, um zu wissen, okay, diese Firma macht das auch wirklich für die Mitarbeitenden. Also, dass die, die da arbeiten, auch in einem Umfeld sind, dass sie, wenn sie zum Beispiel sagen, okay, nee, ich bin Gazelle oder was, ich gehe dahin, ich gehe zur Chefin, zum Chef, zu wem auch immer und kann das ansprechen und es ist kein Ding von oben, ne? Man sagt doch immer, der Fisch, wie sag ich, ich bin schlecht in Redewendung.
Oh Gott.
Der Fisch.
Ich sag's jetzt, der Fisch stinkt erst von oben oder sowas, ne? Ich weiß nicht. Ich lebe vegan, ich weiß nicht, wie
der
Fische
Fisch
riechen.
Stinkt von oben zu, irgendwer
irgendwie
stinkt
so,
auf jeden
fängt
Fall
am Kopf an zu.
Zu müffeln. Also, also quasi, dass man sagt, hier von oben wird einem quasi gesagt, hey, das gibt's bei uns. Und wenn ihr was habt, könnt ihr auch direkt proaktiv sogar. Selbst wenn da niemand irgendwie ist, der irgendwie Gedanken hat, irgendwie struggelt mit irgendwas, dass man das schon mal vor proaktiv macht. Jetzt kennst du ja ein paar Unternehmen. Wie viele haben das denn? Wie weit sind wir da?
Ist okay. Also ich weiß nicht, wer jetzt hier zuhört und nicht in Berlin ist. Für euch kann ich alle leider gar nicht sprechen. Und da habe ich auch ganz unterschiedliche Dinge gehört. Je ländlicher es wird, desto komplizierter kann es sein. Und es ist halt auch branchenspezifisch. Also vor allen Dingen im Tech ist es, glaube ich, dadurch, dass es halt von Grund auf divers ist, weil du in Deutschland für Tech international hires, diverser, dadurch offener, dadurch musst du irgendwie auch ein bisschen was machen, weil sonst kannst du die Leute nicht halten. Das ist tendenziell ein gutes Signal. Ansonsten kannst du die Uhr da nicht nachstellen. Also kann ich nicht so genau sagen. Ganz unterschiedlich.
Aber das Recruiting ist ja schon mal eine wichtige Anlaufstelle, wenn es ja darum geht, Leute einzustellen. Wie ist das denn? Also ich heiße ja Farahani und mein Bruder heißt auch so. Und teilweise bei Jobs, je nachdem, was für ein Job, kann das schwierig sein. Ich kenne Freunde, die mir erzählen, dass sie abgelehnt werden. Und ich habe sogar von einer Bekannten eine ganz schlimme Geschichte gehört, dass Bewerbungsunterlagen zurückgeschickt wurden und da war so ein Post-it drauf, der Chef will keine Türken auf den Unterlagen. Hat wahrscheinlich dann jemand vergessen wegzunehmen, also richtig übel, hart, verletzend, rassistisch. verstößt auch gegen alle Art von Gesetzen.
Ja.
Aber was hältst du denn davon, wenn man dann sagt, okay, wir verändern einfach die Art, wie man sich bewirbt, zum Beispiel, indem man es anonym ist, dass man den Namen zum Beispiel da nicht hat, dass man quasi nur, vielleicht sogar auch kein Alter, ich weiß nicht, was sagst du?
Also safe muss
was sein. Gibt es ja Länder, wo das so ist?
Das ist der Hebel. So, die Leute, die einstellen, also ich habe immer wieder auch jüngeren Kollegen, ne, ich war ja dann irgendwann so eine alte Hese, ne, 10 Jahre im Geschäft, da habe ich irgendwie, war ich nur noch Mentorin eigentlich unterwegs. Das Empowerment im Recruiting ist wichtig, aber auch die eigene Verantwortung, wen stelle ich hier eigentlich ein, ist extrem wichtig. Wessen Leben beeinflusse ich eigentlich durch diese Einstellungsentscheidung? Anonyme Bewerbung ist ein bisschen tricky, das ist aber mit auch mein Lieblingsthema, weil das wirkt erstmal gut. Aber dann schauen wir vielleicht nur auf die Station der Leute. Und ich hatte es vorhin schon angedeutet, es gibt ja auch vielleicht Leute, die haben einen Lebenslauf. Da ist der Name weg und das Bild weg und so weiter. Und dann guckst du nur auf diese Station und dann ist da zum Beispiel bei Französisch steht da nur gut, bei einer anderen Person sehr gut. Und dann siehst du aber bei der Person, wo nur gut steht, die liest du als Frau. Also Studien zeigen halt, dass Frauen sich einfach schlechter im CV darstellen. Das heißt, da würde ich sagen, okay, wir prüfen mal, wie das Französisch jetzt wirklich ist, weil ich sehe, es ist eine Frau. Das ist was, was du eigentlich aktiv angehen solltest. Bei zum Beispiel nicht deutschen Namen kann es sein, dass die First Generation, Second Generation sind und eine Migrationsgeschichte haben und deswegen konnten die nicht ein unbezahltes Praktikum irgendwo machen, sondern die mussten irgendwo arbeiten gehen und dann steht da vielleicht Edeka an der Kasse oder so, weil die brauchten einfach die Kohle. Und der andere, da steht dann vielleicht irgendwie Ernst & Young, dann lädst du den ein. Dabei hast du nicht der Person die Chance gegeben, wo das CV irgendwie nicht so richtig stimmt.
Das heißt, das, wo man denkt, man schafft eine Art von Fairness, indem man einfach wirklich nur noch auf die, ich sag mal, Kompetenzen geht und alles andere nicht mehr wichtig ist, ist dann wieder ungerecht eigentlich, weil man den Kontext nicht kennt.
Weil du dann quasi Scheuklappen bekommst für die Personen, die eigentlich tendenziell benachteiligt sind. Also, wie gesagt,
also
trotzdem,
bist du dagegen, dass also sowas...
Gegen anonyme Bewerbung, ja. Also wie gesagt, wir stellen trotzdem die Person ein mit der besten Qualifikation. Aber wir tendieren dazu, Leute nur überhaupt Gespräche zu nehmen, die unserem Standardprofil entsprechen. Und wir müssen proaktiv schauen, wer da nicht reinpasst und die proaktiv in die Prozesse nehmen, um überhaupt zu gucken, dass die gleiche Chancen hatten. Die gleiche Chance beginnt nicht bei der Bewerbung, sondern in den Gesprächen und im Assessment.
Das heißt ja auch eigentlich, wir sollen nicht die Leute, die sich bewerben, sollen sich so bewerben, wie sie sind. Nicht die sollen sich ändern, sondern im Kopf der Unternehmen und der Recruiter soll sich was ändern.
Auf jeden Fall.
Ich das jetzt nochmal so zusammen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist literally einfach, bitte lass nochmal ein zweites Mal hingucken. Dann kann es immer noch sein, dass wir dann doch wieder einen Christian einstellen. Und das ist dann auch ein fairer Prozess gewesen. Aber hatten die anderen überhaupt die Chance auf diesen fairen Prozess? Das müssen wir prüfen.
Was können wir tun? Also ich sag mal, viele unserer Hörerinnen sind keine Recruiter oder sind nicht irgendwelche CEOs oder irgendwelche Super Chiefs von, also vielleicht auch schon, aber vielleicht nicht alle. Was können wir so tun, um in unserem Umfeld dafür zu sorgen, dass wir mehr Diversität haben und dass es auch für alle gut ist.
Du meinst im Arbeitsumfeld?
Im Arbeitsumfeld, genau.
Also ich würde definitiv RecruiterInnen, alle Personen, die im HR arbeiten und alle mit Führungserfahrung und wenn es nur ist, ich habe den einen Azubi, den ich anleite, auf jeden Fall in die Pflicht nehmen, da drauf zu schauen. Also quasi alle, die irgendwie in diesem Einstellungsprozess involviert sein könnten, das kannst du auch als, ich sag mal, MitarbeiterInnen oder so, die halt einfach im Gespräch mal mit dabei ist. Es gibt's ja auch, dass MitarbeiterInnen involviert werden, die nicht zwangsläufig die disziplinarische Entscheidung treffen, aber die einfach dabei sind, um ihre Meinung dazu zu geben. Zu schauen, was gucke ich mir jetzt hier eigentlich an? Was ist eigentlich mein Bias? Mein Lieblingsbeispiel, und von da aus können dann alle ein bisschen weitermachen, ist, ganz oft war ich im Bewerbungsgespräch und dachte, boah, ich finde die Person echt unsympathisch. Die ersten 10 Minuten und du dachtest schon, gar keinen Bock mehr. Finde ich überhaupt nicht gut. Und dann habe ich immer gesagt, Giselle, beruhig dich mal kurz und jetzt guck mal, woran das liegt. Und dann habe ich wohlgesonnene Fragen zum Teil gestellt und habe dann herausgefunden, ah, die war nur aufgeregt, die Person. Oder die kam jetzt irgendwie nur ernst rüber. Oder die wollte unbedingt erstmal alles von der Seele reden, was sie sich vorbereitet hatte. Und jetzt kommen die spannenden Antworten. Du musst halt immer hinterfragen, warum habe ich jetzt dieses Gefühl? Und warum habe ich das Gefühl bei einer anderen Person nicht? Und das hinterfragen. Ist aber auch sehr viel Selbstreflexion.
Und irgendwas, was wir so im Team machen können, als Einzelperson?
Also es gibt Dinge, wie ich eben angesprochen habe, die man proaktiv schon machen kann. Ne? Also wie ist es eigentlich, wenn wir jetzt dran denken, es kommt eine Person, die ist genderqueer oder generell queer, haben wir das mit den Pronomen schon? Was ist eigentlich mit inklusiver Sprache? Setzen wir uns eigentlich für bestimmte Feste ein? Oder bin ich eigentlich ready auch, wenn der Person kommt? Also Ramadan ist für mich das allerbeste Beispiel, weil das ist so präsent, gerade in Berlin auch. Und dann hast du irgendwie MitarbeiterInnen und die gehen dann zu ihrer Führungskraft und die Führungskraft weiß nicht, was damit anzufangen. So, ich feiere den Ramadan, ich brauche andere Office Hours. Ich kann jetzt nicht jeden Tag ins Office kommen am Frontdesk sitzen. Das ist mir einfach zu anstrengend. Oder kann ich meine Arbeitszeiten flexibler gestalten und so weiter. So, dafür muss es auch eine Offenheit geben. Und lesen, lesen, lesen. Also gerade Führungskräfte oder das ganze Team, informiert euch, lest euch ein. Das ist ein Prozess, ist nie fertig, aber auch wichtig.
Amen.
So, ich bin auch nicht fertig, ne? Ich erzähle jetzt hier so, also Giselle weiß alles, safe not. Also ich lerne auch immer noch dazu.
Jetzt haben wir in unserem Podcast, fragen wir unsere Gäste auch immer, ob es irgendwas gibt, was sie in letzter Zeit besonders inspiriert hat. Das kann eine Person sein, das kann ein Video sein, das kann eine Geschichte, das kann alles sein. Gibt es da was bei dir?
Ja, das ist vielleicht ein kleines bisschen random, aber vielleicht auch nicht. Also es gibt diese US-amerikanische Content-Creatorin auf TikTok und auf Instagram, die heißt Viandre. Und die hatte gerade so einen Song, aber nicht nur der Song generell, aber auch ihr Content ist halt so mega empowernd. Sie ist halt auch eine Transfrau und sie ist halt mega inklusiv in ihrem Content so und zieht alle mit ein, auch nicht-binäre Identitäten und so weiter. Und es ist extrem empowernd und sie sagt auch so, ey, kommt, wie ihr seid. Und wenn ihr nicht, es, bei Transpersonen gibt es so ein Thema mit alle OPs, so, ne, also was auch immer das bedeutet. So, man muss alle OPs haben, dann bist du erst richtig trans, bla bla, ganz schlimme Diskussion. Also halte ich auch nichts von und sie ist so, ey, du bist trans, richtig so, wie du bist. Also ich hoffe, dass ich eine Gazelle für manche Leute bin, so wie Viandre für mich ist. Ich sehe die Videos und denke so, okay, hast recht, let's go. So. Let's fight for our rights. So.
Wo wir jetzt schon bei Musik sind. Wir haben ja eine 17 Ziele Podcast Playlist und da packen wir Songs drauf, die motivieren sollen. Und jede Person, die herkommt, darf gerne ein oder so auch zwei Songs nennen, die wir dann auf diese Playlist packen. Was hast du da? Irgendein Song?
Ja, dann würde ich machen von Sophie Immaterial. Sophie ist eine Transfrau, die ist leider schon verstorben, hat ein Album rausgebracht, wo sie quasi musikalisch eine Transition dargestellt hat, also mit ihrer Stimme gespielt hat. Du hast halt gar nicht erkannt, singt jetzt eine Frau oder ein Mann, weil die Stimmen so variiert waren. Es ging viel um, wie sie selber ihre Transition wahrnimmt. Und der Song Immaterial, da geht's quasi darum, dass eigentlich, ja, was bin ich jetzt, eine Frau, Mann oder Gender, ist auch irgendwie egal. Wir sind alle irgendwie so ein bisschen immaterial und alle irgendwie fluid. Und gleichzeitig finde ich diesen Song aber auch echt sehr empowernd. Und deswegen finde ich den, glaube ich, ganz gut.
Okay, ich weiß, was ich jetzt gleich mache, wenn wir fertig sind, nämlich mir mal diesen Song anhören. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Gazelle, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel gelernt von dir. Dankeschön.
Und danke dir, hat viel Spaß
Dank,
gemacht.
Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr dabei gewesen seid beim 17 Ziele Podcast. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
17 Ziele, der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Kati Gallus, Felix Seibert-Deiker und Donja Farahani. Produktion und Schnitt auf die Ohren.